Hey, schön, dass du hier bist. Diese Folge ist schon vor Wochen als Videofolge kostenlos in der Podimo-App erschienen. Wenn du neue Folgen früher und gratis hören willst, hol dir einfach die App und schon kann's losgehen. Die neuesten Folgen warten dort übrigens schon heute auf dich. Den Link zur App findest du in den Shownotes.
Nach meiner Lesung zu meinem Buch, ne, ist mein Vater zu mir gekommen und meinte, oh, Luki, der Berlin hat ganz schön, ich war so berührt, oh, das hat mich so mitgenommen. Und dann denkst du so, ah krass, du kriegst Zuspruch von deinem Vater, nachdem du sowas Großes gemacht hast, eine Lesung, die ausverkauft war, Spiegel-Bestseller etc. etc.
Ja.
Aber nicht für das, was du bist.
Hey zusammen, mein Name ist Sebastian Tigges und ihr hört Männer weinen heimlich. Schön, dass ihr dabei seid. Ich saß neulich Abend da, die Kinder schliefen endlich und ich habe mal wieder gemerkt, wie schnell dieser Elternalltag einen vereinnahmen kann. Man rotiert, organisiert und funktioniert. Und manchmal, wenn dann ganz kurz Ruhe ist, dann kommt diese Frage auf, was geht eigentlich gerade wirklich in mir vor? Und ich merke oft, dass diese Frage gar nicht so einfach zu beantworten ist. Ich erwische mich selbst immer wieder dabei, unbewusst so eine Art emotionale Rüstung zu tragen. Da ist dieser Impuls, Gefühle wie Unsicherheit oder Überforderung erstmal wegzuschieben. Vielleicht, weil man es so gelernt hat, vielleicht, weil man denkt, das gehört sich als Mann ebenso. Aber gerade als Vater frage ich mich dann, welches Vorbild will ich meinen Kindern eigentlich sein? Eines, das zeigt, dass Männer keine Schwäche fühlen dürfen, oder eines, das vorlebt, dass es okay ist, auch mal nicht weiter zu wissen, traurig oder verunsichert zu sein. Und dass es wahre Stärke bedeutet, dazu zu stehen. Ich glaube fest daran, dass diese emotionale Ehrlichkeit, diese Verletzlichkeit uns nicht schwächer macht, sondern menschlicher. Und das ist essentiell, wenn wir alte Muster durchbrechen und unseren Kindern ein offenes, gesünderes Bild von Männlichkeit vorleben wollen. Aber, und das ist die große Frage, wie geht das? Wie knackt man diese alte Schale, wenn sie über Jahre, vielleicht Jahrzehnte, bombenfest saß? Wie lernt man, Gefühle nicht nur irgendwie zu managen, sondern sie wirklich zuzulassen, sie vielleicht sogar als Wegweiser zu verstehen? Ist das etwas, was man üben kann? Und was passiert eigentlich, wenn man sich traut, diese Tür zu öffnen? Zu sich selbst, aber eben auch in Freundschaften oder in der Partnerschaft? Genau über diese Fragen, über den Mut, sich wirklich zu fühlen, über innere Kritiker und darüber, wie wir als Männer einen gesünderen Umgang mit unserer Gefühlswelt finden können, spreche ich heute mit jemandem, der sich als Psychologe und Podcaster seit Jahren intensiv damit auseinandersetzt und vielen Menschen dabei hilft, genau diesen Zugang zu finden. Herzlich willkommen, Lukas Klaschinski.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn heute?
Oh, gut, ich bin ganz gemütlich hierher gefahren, wurde von irgendeinem Busfahrer angepumpt, dass ich zu langsam fahre. Und ich gönne mir das manchmal, so Entschleunigung im Alltag, weil ich jemand bin, der sonst zu sehr durch sein Leben hetzt.
Vom Busfahrer angefangen, dass du zu langsam fährst?
Ja, von einem VW-Busfahrer, der so, ich komme hier mit meinem Riesenauto nicht durch die Straßen.
Wir steigen ein, Lukas. Ich frage dich direkt einfach mal was. Deine Eltern haben sich recht früh getrennt. Mhm. Wenn du jetzt an diese Zeit zurückdenkst, welche Männerfiguren waren da für dich wichtig oder haben dich geprägt? Kannst du das sagen?
Ja, also ganz elementar war mein Vater, der war ja trotzdem noch da.
Mhm.
Und ich habe mir immer angeguckt, und das war gar nicht so ein bewusster Prozess, wie ist er als Mann in der Welt? Wie setzt er sich durch? Und da habe ich schon sehr früh sehr viel mitbekommen. Ne? Der hat als gelernter Maurer irgendwann in die Hausverwaltung gewechselt und dann auch mit Mietern und so gesprochen. Und das war manchmal ein ganz schön harter Ton, der davor geherrscht hat. Und da bin ich mitgegangen und habe mir das angeguckt, weil die Zeit, die ich mit meinem Vater verbringen konnte, war meistens, wenn er in irgendeiner Weise beschäftigt war.
Mhm.
Das heißt, ich habe ihn immer eher begleitet. Ne? Das ist eine Sache, die ist mir gerade erst aufgefallen. Ich frage meine Tochter häufig, was möchtest du machen? Worauf hast du heute Lust? Ne? Um einfach auch so einen Raum zu schaffen für sie.
Mhm.
Und immer, wenn ich mit meinem Vater Zeit verbringen wollte, dann war es, wo kann ich dich begleiten? Und wie kann ich mir die Sachen abgucken? Das heißt, eine Art Männlichkeit zu leben, ist ganz, ganz früh in mich eingeflossen. Ne? Und nach der Trennung, würde ich sagen, habe ich mir auch angeguckt, wie sind die Ex-Freunde, mittlerweile Ex-Freunde von meiner Mutter, wie agieren die so? Und es gibt ein anderes Konzept von Männlichkeit, nämlich wenn man ohne wirkliche Vaterfigur aufwächst,
mhm,
dann gibt es ein Konzept, was wir in der Psychologie ganz häufig die reaktive Männlichkeit nennen. Das heißt, wir gucken uns das an, was Frauen machen, und machen davon genau das Gegenteil.
Aber jetzt nochmal ganz kurz zurück zu deinem Vater. Du sagst, du hast ihn dann immer begleitet und dass er dir ein gewisses Männlichkeitsbild vielleicht da natürlich beigebracht hat oder dass du davon geprägt bist. Wie würdest du das beschreiben, wenn du es beschreiben möchtest?
Ja, sehr durchsetzungsstark.
Mhm. Autoritär, ja, oder?
Ja, auf eine ganz gewisse Weise schon, auf jeden Fall. Das letzte Wort hatte er. Und sonst hat es auch, als ich klein war, mal gescheppert. Ne? Ist nicht häufig vorgekommen, aber ich wusste, da gibt es eine bestimmte Linie. die sollte man im Außen nicht überschreiten. Das habe ich auch gesehen, ne? Wenn das Leute im Außen gemacht haben. Also ich war halt zum Beispiel bei einer Situation dabei, da haben bei einem Haus, das er betreut hat, so 5, 6 Jugendliche, ich würde sagen junge Erwachsene, 18, 19, 20, gekifft im Hausflur. Und er ist hingegangen und meinte so, okay, ich zähle bis 3, dann seid ihr hier weg. 3, 2, 1. Und es waren 5 Leute, ne? Und ich wusste, dass er bereit ist, und das habe ich auch öfter beobachtet, sich körperlich da durchzusetzen. Und das war was, was ich ganz früh mitbekommen habe. Ich habe auch ja relativ früh angefangen, Kampfsport zu machen und habe auch gegen meinen Vater immer gekämpft. Ne?
Hast du Kampfsport gemacht, um dich wehren zu können gegen deinen Vater, oder was glaubst du?
Ich glaube, es war Teil meiner Identität von Mannsein und aber auch aufgrund von Erfahrungen, wo ich absolute Hilflosigkeit gespürt habe, nicht mehr in diese Hilflosigkeit zu kommen. Aber das ist ein Muster, das war mir nie bewusst. Ich wollte einfach Kampfsport machen. Und ich habe später dann ja angefangen zu ringen und habe das durchgezogen, davor geboxt. Und das waren einfach so Sachen, die in meinem Leben dann ein Teil waren, um nicht mehr in diese Hilflosigkeit zu kommen. Und ich glaube, das haben viele Männer, dass sie eigentlich ihre Hilflosigkeit überdecken mit einer übertriebenen Wehrhaftigkeit.
Die Hilflosigkeit, deinem Vater ausgeliefert zu sein, meinst du?
Mm.
Ist das primär dieses Gefühl gewesen oder war das einfach grundsätzlich ein Grundgefühl?
Ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin und so auf meine Vergangenheit gucke, dann habe ich mich eigentlich immer ausgeliefert gefühlt. Ne? Kind von Eltern, das sich getrennt hat, nicht so in der Schule der gewesen, der so zwar integriert war, aber schon immer ein Außenseiter als ehemaliges Zeugen Jehovas Kind, als Kind von getrennten Eltern, als Kind von Eltern, die eben nicht bei der Volksbank gearbeitet haben und irgendwie bodenständig waren, sondern so ein bisschen vielleicht eher in Richtung anders. Ich will jetzt nicht sagen Assi, aber minimal so, wenn man so ganz leichten Hauch davon.
Du hast in deinem Buch, glaube ich, den Begriff, was war das? Hartz IV Nähe oder so?
Ja, also meine Mutter hat auch immer wieder streckenweise Hartz IV empfangen und als Kind, ne, wenn du das wusstest und war nicht so gut angefühlt.
Aber war das auch ein Stigma dann in der Schule? Also warst du da dadurch ein Außenseiter oder war das dann eher?
Also ich musste die Trendrhythmen immer abpassen. Ne? Also wenn Eastpak Trend war und das nicht mehr Trend war und Jansport dann Trend war, dann habe ich mir den Eastpak gebraucht von den anderen Kids gekauft und bin mit dem dann zur Schule gegangen.
Also warst du immer hinterher, oder?
Ein Zyklus hinterher. Immer den Klamottenzyklus von meiner Schwester. Alles, was sie aufgetragen hatte, musste ich dann tragen und dann mit diesem Eastpak-Rucksack. Aber ich weiß noch ganz genau, ich habe mir den im Batik gepackt, damit er, also ich habe so einen Batik-Rucksack draus gemacht, dass er doch einen anderen Touch hat. Ich habe immer schon so einen Andy Warhol-Approach dabei gehabt.
Wow, Batik. Warte mal, wie alt bist du? Du bist ein bisschen älter als ich, ne? 2 Jahre älter als ich.
Ich weiß nicht,
ich bin 84 geworden.
Ja, ich 83.
Okay, bist ein Jahr älter.
Ja.
Aber hast du, also du würdest schon sagen, dass dein Vater dann so die Hauptprägung war für dein Männerbild?
Boah, das ist ganz schwer zu sagen. Ich würde sagen, ein Teil davon waren auch die Freunde von meiner Mutter, ne? Was haben die reingebracht? Wie waren die in der Welt? Und
Entschuldige, ganz kurz, deine Eltern haben sich getrennt, als du 6 warst.
Genau.
Ja, und dann hatte deine Mutter immer wechselnde Freunde.
Ja, also so mal 5 Jahre, mal 1 Jahr, mal 4 Jahre. Also ich würde sagen, am meisten geprägt hat mich der erste Freund von meiner Mutter. Den hat sie kennengelernt aufgrund eines Klingelstreiches von uns, ne? Wir haben Klingelstreich gemacht und dann ist er irgendwie rangegangen. Und dann wollte er nach einer Weile mit unserer Mutter reden. Und meine Mutter hatte so eine Zahnbrücke, die konnte man rausnehmen. Und wir so, unsere Mutter putzt gerade ihr Gebiss, sie kann nicht.
Und das fand er so attraktiv, da ist er direkt.
Da hat sich das dann weiterentwickelt. Ja. Genau. Und die sind dann zusammengekommen. Und der war zu mir ein Vollassi, das muss man einfach so sagen. Ne?
Okay, vom Regen in die Traufe quasi.
Ich würde sagen, ich habe mich nicht bewusst unsicher bei meinem Vater gefühlt, aber da gab es immer sowas, wo ich wusste, ich muss einem bestimmten Bild entsprechen.
Ja.
Also A, auf der Leistungsebene, ne? Meine Schwester hat mir das später erzählt, bei uns musste man immer beschäftigt sein im Haus.
Inwiefern?
Mein Vater kam dann an und meinte, was machst du gerade? Und da gab es nicht, ich chill gerade, sondern liest du gerade was?
Ah, das ist ja spannend, vor allem im Hinblick auf deine, also du bist ja ein sehr beschäftigter Mann.
Ich bin sehr beschäftigter.
Du hast eine der größten Produktionsfirmen für Podcasts, du bist einer der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland, du bist Autor, du machst wirklich jedes Mal, wenn ich treffe auch mal privat, sagst du mir, was gerade alles so auf dem Zettel steht, da steht ja immer alles drauf quasi.
Steht immer ein bisschen viel drauf, ja, das stimmt. Ja, und das ist was, ein Antrieb. Im Grunde, was ist denn da drunter, ne? Wenn ich ganz, ganz ehrlich bin,
denke ich, habe ich keine Daseinsberechtigung, wenn ich nicht leiste oder was produziere. Und das hieße, wenn ich aufhören würde zu produzieren, würde ich mich eigentlich auflösen. Und
das hast du aber schon verstanden, aber das hilft nicht.
Irgendwie. Doch, das ist ein Prozess, in dem ich bin und den ich durcharbeite. Und das eine ist ja verstehen und das andere ist emotional in deinem System aufnehmen und damit dann auch dein eigenes Tun verändern und diese Maschinerie stoppen, die da abläuft. Und das ist ein Prozess, ne? Da hilft es nicht, das einfach nur zu verstehen, sondern das musst du emotional durchleben. Das, was passiert ist, auch einordnen können. Und ein ganz, ganz großer Teil von mir ist da, meine eigene Verletzlichkeit zulassen und zu sagen, was habe ich gelernt? Und ich habe ganz spät erst gemerkt, was habe ich eigentlich für ein Männerbild mitbekommen, ne? Von du musst tough sein, du musst hart sein, lass auf gar keinen Fall Verletzlichkeit zu. Wie oft habe ich meinen Vater weinen sehen? 2-mal.
Mhm.
Einmal hat er mir gesagt.
Das ist schon häufig.
Das ist schon häufig, ne? Aber war auch staubig im Raum. Also,
einmal haben wir
so geschliffen und dann war staubige Luft, ne?
Ja.
Und das andere Mal, nein, einmal stand mein Opa auf der Kippe, sein Vater. Der hat mehrere Mal in seinem Leben angetäuscht und mittlerweile ist er 93 und lebt noch immer. Also wirklich, der ist crazy. Und da war es irgendwie so, dass er mit einer schweren Herzerkrankung ins Krankenhaus musste. Mhm. Da habe ich ihn bitterlich weinen sehen. Und einmal war es auf einem Seminar und da hat er wirklich tagelang emotionale Arbeit gemacht, bis er so aufgebrochen war sozusagen. Und das ist dieser Panzer, den viele Männer um sich tragen, dass er gesagt hat, hey, du bist nicht nur mein Sohn, sondern mein bester Freund. Und da hat er sehr geweint bei.
Was ist das mit Männern und ihren Vätern? Immer wenn ich einen Film so Vater-Sohn-Beziehungen sehe und so, oder ich brauche jetzt, glaube ich, eigentlich, ich brauche nur an meinen Vater zu denken, so in einer gewissen Situation, ich fange sofort an zu heulen. What is this?
Weil wir uns unser Leben lang irgendwie Liebe von unserem Vater wünschen und Anerkennung. Und du hörst sehr, sehr selten auch in diesen Filmen, du bist gut, wie du bist, sondern hast du gut gemacht.
Mhm.
Das heißt, das wird immer mit etwas, was du tust.
Bin stolz auf dich.
Ja, also, oder bin stolz auf dich. Und stolz ist nicht für das, was du bist, sondern für das, was du in die Welt bringst. Wie wäre es einfach zu sagen, dafür, dass du existierst, ohne dass du was tust, liebe ich dich. Und das ist was, was ich meiner Tochter versuche zu vermitteln. Also, und manchmal gelingt es mir besser und manchmal schlechter. Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, an seinem Kern dran zu sein. Sonst agierst du aus dieser Prägung, die du mitbekommen hast und bist eigentlich ein Abziehbild von dem, was du auch gelernt hast und gibst das, großgesprochen Trauma, weiter an und weiter an die nächste Generation. Und dann wird dein Sohn oder deine Tochter dem Vorbild nachleben.
Ja. Ich habe immer wahnsinnig viel Angst, dass ich ganz viel bewusst, unbewusst weitergebe an meine Kinder. Ich versuche immer so im Außen und im Verbalen, was ich so sage und so, denke ich immer so, ja, das sagst du so, dann sagst du es anders, als du das vielleicht beigebracht bekommen hast und so. Aber zeitgleich bin ich ja immer noch die Person, die ich bin und I act out und so weiter und so fort. Glaubst du, dass schon allein durch den Willen, etwas zu verändern, man dann auch schon was anderes, weil du sagst, willst deine Tochter das und das weitergeben und so und ich auch und häufig erwische mich aber dabei, boah, das klappt irgendwie nicht, weil ich bin halt immer noch der, der ich bin und auch wenn ich ganz hart an mir arbeite, kann ich nicht der Vater sein, der ich sein will. Schon echt ständiger Kampf, oder? Erlebst du es auch so?
Ist ein ständiger Kampf. Ich würde es aber lieber auf die ist eine ständige Bewusstwerdung bringen und immer wieder ins Bewusstsein zu kommen.
Ja.
Weil Kampf, da reagierst du wieder aus der Muster.
Ja.
Ich möchte die beste Version sein, die ich sein kann. Und wer hat dir das beigebracht? Das ist wieder was von zu Hause, ne? Und ich glaube, manchmal merkt man gar nicht, aus welchem Muster heraus man agiert. Nenn dir ein Beispiel, dieses ständig beschäftigt sein bei mir zu Hause, ne? Liest du gerade was, machst du Schulaufgaben, lernst du ein Instrument, machst du Sport, räumst du auf, baust du irgendwas? Wie kümmerst du dich um deinen Erfolg, deine Karriere etc. etc., ne? Und ich habe es nicht nur gesagt bekommen, ich habe es auch gesehen. Mein Vater war eigentlich immer in seinem Kämmerchen und hat Büroarbeit gemacht. Er hatte so ein kleines Kämmerchen, war eigentlich mal eine Ankleide und die hat er umgebaut und da war er immer und hat auf den kleinen alten Computer reingehackt, ne? Und irgendwelche Telefonate geführt.
dieses ständig beschäftigt sein habe ich auf meine Tochter übertragen. Mhm. Und wir sind ständig unterwegs gewesen und hatten wenig Müßiggang, aber haben ganz, ganz tolle Sachen gemacht. Mhm. Aber was gibt ihr das für ein Signal? Mein Vater, würde ich sagen, und das hat er nicht bewusst gemacht, ne, weil von Herzen liebt er uns alle und ist ein sehr, sehr zugewandter Vater, so wie er kann mit seiner Prägung, hat mir immer das Gefühl gegeben, es reicht nicht, einfach da zu sein. Was gebe ich meiner Tochter mit diesem ständig unterwegs und on the road und wir müssen was Geiles machen, auch wenn wir im Schwimmbad sind? Das mit dir Zeit verbringen reicht nicht aus, sondern wir müssen etwas tun. Und so überträgt sich das.
Das ist total spannend, dass du das sagst, weil wenn ich Zeit mit meinen Kindern verbringe, ich tendiere auch sehr stark dazu, dass irgendwas gemacht werden muss. Und dadurch produziert man ja auch Stress. Ja.
Ja.
Immer so, jetzt müsst ihr euch anziehen, so bla, wir müssen doch jetzt dahin und wir haben Theaterkarten gekauft, jetzt war ich mit denen im Pumpentheater und so. Und das produziert ja immer irgendwie Stress und wie dem auch sei.
Und ganz kurz dazu, denk mal an die schönsten Momente, die du mit denen hattest. Das ist meistens nicht irgendwas wahnsinnig Besonderes, sondern das ist manchmal so morgens, wenn man ausschlafen kann, im Bett liegen, rumgammeln. Und Müßiggang ist so wichtig fürs Gehirn und für die Hirnentwicklung. Ja.
Du hast deine Verletzlichkeit angesprochen.
Mhm.
Du sprichst ja, ich würde jetzt mal sagen, ähnlich wie ich, auch bei Social Media, bei Instagram, in deinen Podcasts sehr viel so über deine eigene Verletzlichkeit, deine sehr persönlichen Erfahrungen, teils traumatische Erfahrungen. Du hast diese Nahtoderfahrung, du bist in Afrika mit dem Kite rumgedüst und bist aus 10 Meter Höhe auf den Kopf gefallen und bist überraschenderweise nicht gestorben. Das hast du auch in deinem Buch, Fühl dich ganz, thematisiert, was ich gelesen habe, was ich übrigens wirklich richtig gut fand.
Danke.
Du teilst das alles sehr öffentlichkeitswirksam und das ist sehr mutig. Ich mache das ja ähnlich. Gleichzeitig kann man ja, spitz finde ich sagen, boomt ja der Markt auch ein bisschen für Verletzlichkeit. Gibt es irgendeine Grenze, die du ziehst für dich zwischen authentische Verarbeitung, die du nach außen trägst, die anderen ja hilft oder helfen kann? Und wo ist die Grenze für dich zu einer möglichen
emotionalen Ausverkauf?
Selbstinszenierung
oder
Kommerzialisierung von Leid. Kannst du das irgendwie darstellen?
Man könnte sich ja fragen, ist das eine Form von emotionaler Prostitution mir selbst gegenüber? Und ich würde sagen, ein Teil dessen war ganz lange mein Muster, ne?
Mhm.
Und der andere Teil ist, ich möchte Leute daran teilhaben lassen, an dieser Reise, weil sie für mich so wertvoll ist.
Ja.
Und ich merke immer wieder, dass ganz viele Leute und speziell Männer ein sehr ähnliches Thema haben.
Ja.
Und dann auch jemanden zu haben, zu wissen, ey, wir sind da im gleichen Boot und was bringt es für Lebensqualität und Freiheit, wenn ich mich daraus befreie, dann möchte ich andere Leute daran partizipieren lassen, ne? Und ich bin auch immer nur auf der Reise, ne?
Ja.
Also so ein komplett geheilter, erleuchteter Guru, daran glaube ich nicht, an das Konzept.
Vielleicht in 20 Jahren?
Genau, in 15 Jahren. Nenn mich auch schon.
Genau. Also gar nicht, und so. Kann ich mir schon gut vorstellen.
Ja? Hinten in meinem Rolls Royce.
Auf deiner Wiese.
Ganz genau.
Im Rolls Royce, ja genau.
Nee, Rolls Royce, bitte. Nein, aber man kann sich ja fragen, gibt es noch einen Schutzraum für mich?
Ja.
Ich habe ganz, ganz lange gesagt, ich bin auf dem Segelboot, zünde es an und segle aufs offene Meer. Und das mache ich so heute nicht mehr, weil ich merke, wenn ich die Entwicklung ganz authentisch für mich durchmachen möchte, dann brauche ich wie so eine Art Schutzkammer, wo Dinge nur für mich stattfinden und für den ganz, ganz inneren Kreis. Ansonsten verliere ich mich und löse mich auf und kann eigentlich diese Entwicklung gar nicht authentisch durchmachen.
Inwiefern? Wieso kommt es darauf an, was du davon teilst?
Naja, weil ich manche Sachen noch gar nicht so richtig verarbeitet und verstanden habe für mich. Und dann teile ich etwas, was ich vielleicht in 2 Wochen ganz anders sehe.
Mhm.
Und dann teile ich etwas, wo mein automatischer Mechanismus, wenn ich es teile, nach außen wirkt wie aufmachen, aber innerlich mache ich weiter zu. Weil es eher wie eine Präsentation von dessen wird und nicht wie ein authentisch verarbeitetes Thema. Und das ist ganz, ganz wichtig für mich, heute den Schutzraum zu haben. Mein größtes Thema ist, denke ich, im Leben immer noch, und das merke ich besonders, wenn ich zum Beispiel mit meinem Vater und meiner Mutter bin, das zuzulassen und auch zu spüren, was da gerade in mir drin ist. Weil auf eine bestimmte Art und Weise habe ich mich angepasst, den Lebenssituationen, um wieder zu seinem authentischen Ich zurückzukommen, was ja auch geformt wurde durch die Umwelt, aber was es eben auch aus mir herausgibt, das ist ein Weg in meinem Leben.
Ist es, kannst du es ungefähr beschreiben, wo du die Grenze ziehst? Was du nicht teilst, worüber du nicht sprichst oder worüber
halt du. Für einen Freund oder was?
Ja, mich betrifft es ja auch stark. Ich habe schon so in den ersten Monaten oder Jahren, wo ich bei Instagram mehr gemacht habe, da kam dann auch viel Zuspruch und so, da habe ich ja wirklich also sehr, sehr viel geteilt, auch so von meinem Verlauf der Depression und so und was ich so am Tag gedacht habe, ich habe es einfach rausgeballert. So. Und da kommt ja dann auch nicht nur danke, dass du das teilst, sondern da kommt ja auch dann auch Gegenwind, da muss man ja rechnen. Und ja. Ich war schon irgendwie letztes Jahr an einem Punkt, wo ich dachte, okay, ist es echt cool, das alles so zu machen? Ich hatte schon den Anspruch an mich, dass ich authentisch sein will bei Instagram, weil ich war ja kein Profi oder so, ich bin einfach so reingestolpert. Und ich dachte so, also wenn ich das mache, dann will ich hier auch über das sprechen, was mich wirklich beschäftigt. Mhm. Und dann habe ich aber schon auch irgendwann gemerkt, so wie du das beschreibst, nur habe ich das, glaube ich, noch nicht fertig reflektiert, dass es irgendeinen Schutzraum geben muss, wo eine Grenze ist. Aber ich habe den noch nicht für mich ganz klar definiert. Kannst du das irgendwie?
Immer mehr, ist auch ein Prozess, den aufzumachen. Ich habe ganz bestimmte Gespräche mit meinem besten Freund. Die teile ich nicht. Und die finden nur mit ihm statt. Ich habe bestimmte Gespräche mit meiner Ex-Freundin. Die teile ich nicht. Die finden nur mit ihr statt. Und ich habe bestimmte Gespräche mit mir selber im inneren Dialog, wo ich gerade auf der Fährte von etwas bin, etwas neu entdecke, wie ich zum Beispiel Freundschaften oder Beziehungen korrumpiere mit bestimmten Mustern und wie das im Detail aussieht bei mir. Das ist so, als ob ich gerade auf einer Forschungsreise bin und keine Pressekonferenz dazu gebe. Und das ist wie so eine letzte Schatulle.
Mhm.
Und ich glaube, die braucht jeder Mensch für sich. Und es wird immer Menschen geben, für die machst du die auf. Aber im Grunde ist es deine Schatulle. Und du entscheidest das für dich ganz bewusst. Und du wirst es fühlen, ob sich das richtig oder nicht richtig anfühlt. Das heißt, ja, ich habe den Anspruch, authentisch in den Medien zu sein.
Ja.
Für was? Ja. Damit die Maschinerie läuft? Oder weil du was teilen möchtest, wovon andere Menschen profitieren können? Und wenn du dir diese Frage stellst, dann hast du darauf eigentlich eine recht gute Antwort. Und dann weißt du auch, ob es Zeit ist, diese Schatulle zu öffnen oder Teile dessen.
Aber irgendwann öffnest du die dann schon.
Ich würde sagen, das, was dort drin entsteht und was Entwicklung für mich entsteht, kommt irgendwann raus aus der Schatulle, weil ich an einem neuen Thema dran bin und merke, das verarbeite ich und verstoffwechsel ich. Und ja, also du, ich habe, würde ich sagen, in meiner Vergangenheit einfach alles wie ein Stück Fleisch von mir auf den Tisch gepackt und gesagt, so, jetzt können wir das pfeffern und salzen in die Pfanne packen.
Mhm.
Und ja, was ist die authentische Version von dir, ne? Gibt es nicht ganz viele authentische Versionen? Weil wenn ich dich mit deinem Vater erleben würde, würde ich 100% anders erleben, als wenn wir abends in der Bar sind und irgendwie was essen.
Kann gut sein.
Ja, da gibt es was anderes. Wenn du mich mit meinem Vater erlebst, dann würdest du auch sagen, ah, okay. Weil meinem Vater hat sich lange alles darum gedreht, hey, was machst du gerade? Kleines Beispiel. Ne? Mhm. Im Nachhinein finde ich das furchtbar. Nach meiner Lesung zu meinem Buch, ne, ist mein Vater zu mir gekommen und meinte, oh, Luki, der Berlin hat ganz schön. Ich war so berührt. Oh, das hat mich so mitgenommen. Und dann denkst du so, ah, krass, du kriegst Zuspruch von deinem Vater, nachdem du sowas Großes gemacht hast, eine Lesung, die ausverkauft war, Spiegel-Bestseller, etc., etc.
Ja.
Aber nicht für das, was du bist. Und das ist eigentlich so schmerzlich. Und das zu verstoffwechseln und zu realisieren, das mache ich erstmal in meiner Schatulle. Und das auch emotional an mich ranzulassen, was das bedeutet, ne? Sonst bin ich wieder in dem Präsentationsmodus.
Das ist ja auch ein bisschen, ich kann das gut nachvollziehen. So, mein Vater ist jetzt stolz auf mich, dass ich hier meinen eigenen Podcast mache. So.
Grüße an Daddy.
Und ich denke dann so, ja geil, mein Vater ist stolz auf mich. Und dann aber darauf zu kommen, zu sagen, ja, ist ja auch ein bisschen traurig vielleicht. Also liebe Grüße, Papi. Habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, aber wenn du es so sagst, finde ich es ganz schön interessant. Ich glaube, ich gehe mit meinem Vater darüber nochmal ins Gespräch. Aber der macht das ja auch nicht, wie du sagst, dein Vater macht das ja auch nicht bewusst oder so. Der ist ja auch wieder so geprägt, wie er geprägt ist. Und ich habe mal mit meinem Vater darüber gesprochen, warum er nicht sagt, ich liebe dich. Und dann hat er gesagt, ja, das wäre für ihn für eine romantische Beziehung vorbehalten. Und er hätte ja oft gesagt, er sei stolz auf mich. Und das wäre für ihn das Gleiche. Weißt du, aber damit will ich nur erklären, das ist ja auch in seiner Wahrnehmung wieder was anderes, als wie es bei dir ankommt.
Ja.
Oder nicht?
Ja.
Aber natürlich kommt es letztlich darauf an, wenn du das reflektierst, wie es bei dir ankommt. Aber es kann ja auch, weißt du, wenn dein Vater sagt, da fällt es ihm dann vielleicht leicht.
Ja, beziehungsweise, ich würde es mal so aufmachen, ich glaube, das große Problem an Eltern-Kind-Beziehungen ist ganz häufig, dass wir nicht mit dem in Beziehung sind, was unsere Eltern wirklich geben können, sondern mit dem, was wir nicht bekommen haben und mit dem Wunsch dahinter. Und die Sehnsucht treibt uns zu unseren Eltern. Ja. Und authentisch mit dem in Beziehung zu gehen, was unsere Eltern zu geben haben, aufgrund ihrer Prägung, das ist, glaube ich, auch eine Aufgabe. Ne? Und das heißt auch, dass wir anerkennen müssen, dass unsere Eltern ganz häufig emotional viel unreifer sind als wir selber. Viel unreflektierter, viel mehr in ihren starren Strukturen. Und das heißt für uns, und das ist ein Teil von Erwachsenen und Mann werden, raus aus diesem emotionalen Gefängnis, aus dieser emotionalen Zwangsjacke und zu gucken, wie kann ich einen Schritt zumachen auf den Menschen, der selber sehr, sehr gefangen ist, ohne mich dabei zu vergessen.
Noch einmal, du hast auf die emotionale Rüstung von Männern auch angespielt. Die tragen ja viele Männer und tun sich schwer damit, tendenziell Gefühle wie Unsicherheit, Überforderung oder, das kenne ich sehr stark, das Gefühl, nicht genug zu sein, das zuzulassen. Diese Gefühle werden ja dann auch häufig so, wenn ja als Schwäche abgetan, so. Das darfst du nicht und das gehört dir nicht hin. Was sind denn aus deiner Sicht die größten Hürden für Männer, diese Gefühle überhaupt erstmal wahrzunehmen, auszuhalten, statt sie so sofort wegzudrücken oder sich sofort dann in den Aktionismus zu flüchten? Also was ist bei Männern da nochmal vielleicht mehr als bei Frauen so eine Hürde, das so anzunehmen und wahrzunehmen? Kannst du das als aus psychologischer Sicht irgendwie beschreiben?
Die erwartete Reaktion in der Gesellschaft oder vom Gegenüber, das ist das eine, ne? Dass ich denke, da kommt was Komisches.
Luschi.
Ja, du Lusche.
Ja.
Du bist ja kein richtiger Mann, vor allem kein richtiger Fußballfan. Das zweite ist, durch dieses ständige Beschäftigtsein, was ja viele haben, ne? Also ich meine, das beste Beispiel ist der Nachbar von meiner Schwester. Wenn der von der Arbeit kommt, werkelt der den ganzen Tag im Garten und baut noch ein Carport ran und noch irgendein Hochbeet und denkst dir, wann verbringst du Zeit mit deiner Familie? Wann chillst du? Aber man muss sich nur ein paar Vorgärten in Deutschland angucken, dann weiß man, warum Männer irgendwie immer am Rödeln sind.
Das ist ja interessant, weil je weiter in Süden habe ich den Eindruck, desto akkurater werden die Vorgärten. Oder ist das ein...
Ja,
das
desto Problem? Größer die emotionale Unterdrückung.
Vielleicht, weil...
Wahrscheinlich. Also ich habe es auch noch nicht wissenschaftlich erhoben, aber das wäre wahrscheinlich was...
Das sollte man mal untersuchen.
Ja.
Ja, okay. Der Vorgarten als Zeichen des Grades an emotionaler Unterdrückung. Okay, ja, weiter.
Genau. Dann überhaupt gar nicht mehr diese Klaviatur bei mir zu kennen. Das ist so wie eine Sprache, wenn du 5, 6 Jahre in einem anderen Land groß geworden bist und eigentlich eine Sprache gehört hast und auch mit dieser aufgewachsen bist, dann bist du in ein anderes Land gezogen. Und ab dem Moment wurde die nicht mehr gesprochen. Und diese wieder zu entdecken und überhaupt zu wissen, dass ich diese Sprache spreche, das ist ein Prozess. Das heißt, das, was du über Jahre bewusst und unbewusst unterdrückt hast, erstmal wieder wahrzunehmen. Und da kommt eine ganze Menge zusammen. Und meistens braucht es dafür, zur Ruhe zu kommen. Aber dann kommt eben das Unangenehme hoch und das fühlt sich ja nicht geil an. Fühlt sich ja schon geiler an, irgendwie wahrscheinlich mit einer dicken Karre durch die Gegend zu brutzeln, ein bisschen Musik aufzudrehen. Und wenn man sagt, so ein Assi bin ich nicht, dann macht man das auf andere.
Zum Beispiel?
Ja.
Teuren Urlaub.
Teuren Urlaub, geile Wohnung, fettes Essen, erfolgreich im Job, wie ich erfolgreich definiere, ganz, ganz krass in einer Seite Sache aktiv zu sein und dann zu sagen, hey, ich bin der moralische neue Standard hier. Was auch immer es ist, jeder findet da seinen eigenen Weg. Weg von Gemeinsamkeit hin zu, ich bin der Beste, Größte, Geilste, was auch immer.
Was können Männer tun, deiner Meinung nach, um sich diese Fähigkeiten mehr anzueignen?
Mehr offenherzig mit anderen Männern sprechen.
Aber wie? Ich meine, ich keine Ahnung, wenn wir uns treffen, dann kriegen wir es, glaube ich, einigermaßen hin. So. Aber so viele Männer auch so in meinem näheren Umfeld, und ich stelle mir vor, dass es einfach das Gros der Männer ist, die haben da so eine krasse Blockade. Ich meine, ich ja auch. Ich sehe das ja auch jedes Mal. Ich gehe dann drüber hinweg, wenn es mir gelingt, und dann fühle ich mich gut danach. Aber es gibt wahrscheinlich keinen Schlüssel, wie wir das jetzt irgendwie auf einmal lösen können. Das ist ja auch eine Entwicklung.
Ja, das kannst du dir ein bisschen vorstellen wie ein Trainingsprozess. Ne? Mhm. du gehst ja auch nicht irgendwie am Basketballcourt vorbei und guckst einmal zu, wie jemand reinwirft. Das wäre so äquivalent zum Buchlesen. Ah ja, okay, so läuft das. Und dann gehst du das nächste Mal aufs Spielfeld und sagst, das sind ganz, ganz viele kleine Momente, wo du innehältst und dich fragst, oh, was spüre ich gerade, was fühle ich gerade, was wäre meine normale Reaktion? Wir müssen jetzt schnell los. Und einfach das auch zum Ausdruck bringst. Kurz innehalten. Das ist eigentlich ein ganz, ganz großer Schlüssel, dieses Achtsamkeit. Ne? Wir nennen es Achtsamkeit. Das ist ein Schlüssel dahin.
Das ist ja auch das große Thema deines Buches, fühle dich ganz, so Gefühlsbereitschaft. Ich habe das gelesen und zu mir hat das wirklich sehr gesprochen, weil du, also ich referiere jetzt mal so aus meiner Sicht, aus meiner Laiensicht, du kannst mich gerne dann irgendwie korrigieren, dass es bei Gefühlen ja erstmal darum geht, die so wahrzunehmen und dann so in sich reinzuspüren, was macht das, bevor man irgendwie anfängt, entweder sie wegzudrücken oder irgendwie kompensieren zu wollen oder so. Und dass das quasi der erste und allerwichtigste Schritt ist, um Emotionen eben zu spüren und dass es auch total wichtig ist, um irgendwie durchs Leben zu gehen und nicht nur so als so leere Hülle, die die ganze Zeit nur so kompensiert, sondern dass das ja auch zum vollen Leben dazugehört. Ich glaube, das ist so deine...
Also unbedingt, was wartet für eine Qualität auf einen? Das kann man sich ja fragen, ne? In dem Moment, wo ich meine Verletzlichkeit spüre, im Sinne von Traurigkeit, meine Angst, auch meine Scham, verbinde ich mich ja immer mit dem Moment, in dem ich gerade bin. Und das ist so eine krasse Qualität eigentlich, ne? Wenn ich darüber traurig bin, ne? Ich hatte jetzt und bin immer noch dabei, ein Dreivierteljahr, weil es eine richtig heftige Situation mit meinem Vater gab, wo er einfach sehr unloyal mir gegenüber gehandelt hat, hatten wir eigentlich ein Dreivierteljahr Funkstille.
Bitte da, willst du nicht drüber sprechen wahrscheinlich.
Das ist noch ein bisschen in der Schatulle drin. Ja. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich irgendwann mich gefragt habe, wird er zu mir kommen und sagen, ey, meine Mutter meinte, wenn sie in der Situation wäre, würde sie zu mir gehen und sagen, ey, ich habe da einfach Scheiße gebaut, es tut mir total leid. Würde ich das machen, wenn ich das bei meiner Tochter so verbockt hätte? 100%. Weil mein Stolz oder was auch immer mich zurückhält, ist mir nie so wichtig wie die Qualität der Beziehung zu meiner Tochter. Hat er nicht gemacht und er kam auch nicht raus. Ne? Ich habe mir dann irgendwann überlegt, möchte ich emotional flexibel sein und möchte ich die Beziehung? Nicht um jeden Preis, aber ich weiß ja trotzdem auch, was er zu geben hat und wo seine Qualitäten sind. Und bin dann hingefahren und habe ihn zum Geburtstag gratuliert. Und ich wusste schon, dass es sehr, sehr emotional wird. Ne? Und ich bin da hingekommen und ich bin einfach in Tränen ausgebrochen und dann haben wir uns umarmt und der Moment dahinter war sehr, sehr komisch und merkwürdig, weil wir haben uns ganz kurz in die Augen geguckt. Da hast du richtig gemerkt, dass es so, sich so gedreht hat und das war, was wir eigentlich, das war so ein Fenster der Intimität, das ganz, ganz schwer auszuhalten war. Und er so, ja, ich mach dann hier mal weiter. Wieder rein ins Beschäftigtsein, Boden wischen. Hat wirklich den Boden gewischt. Eigentlich, und trotzdem, was
so ein Klopfen auf die Schultern, ist das eigentlich auch schon sowas? Wenn man sich so umarmt und dann kommt so ein Klopfen?
Genau, das ist ein Zeichen von eigentlich diese Nähe.
Ja, aber dann so ein...
Entspricht nicht meinem Bild von Männlichkeit und ich halte aufgrund dieser Prägung diese Intimität, die dann entsteht, gerade nicht aus.
Ja.
Na? Heißt jetzt nicht, dass wir uns irgendwie als Männer, die ständig an den beiden Pobacken fassen müssen, wenn wir uns umarmen, aber einfach mal so kurz halten. Ich meine, wann wurdest du mal von einem anderen Mann im Arm gehalten?
Selten,
ne? Und fühlt sich am Anfang auch saukomisch an.
Ja.
Ich war über 10 Jahre in einer Männergruppe, wo das so gang und gäbe war.
Hm. Und was war das für eine Männergruppe?
Die hat sich formiert einfach so aus Männern, die gesagt haben, ey, wir wollen zusammen ein bisschen meditieren, wir wollen zusammen über Männlichkeit reden, beziehungsweise übers Mannsein. Weil komischerweise, aufgrund der Sozialisierung, die wir haben, begegnen wir allen irgendwelchen Themen immer und jedermann in seinem Leben, die sehr, sehr ähnlich sind.
Ja.
Und um diese Kreisläufe gemeinsam zu beobachten, zu besprechen, zu teilen und unsere Verletzlichkeit zu teilen, haben wir halt die Gruppe gegründet.
Ich wollte sowieso da auch noch eine ganz kleine Einschubfrage stellen, weil ich mich das gefragt habe, weil wir gerade darüber gesprochen haben, was können Männer tun, um mehr Gefühlsbereitschaft zu zeigen, um diese Rüstung abzulegen. Und dann denke ich auch immer so an so Männergruppen, wie Männer sich anders begegnen können.
Mhm.
Jetzt hast du diese Männergruppe angesprochen und wenn ich an Männergruppe denke, wenn ich das so höre, dann denke
gleich,
ich so...
Gleich gehen die Fußnägel hoch, ne?
Dann gehen so toxische Männlichkeit, Fußball, Fans, die...
Ach so, ja, so, das gibt's auch.
Das, aber das ist ja auch einfach nur mein Bild. Wenn ich Männergruppe höre, höre ich erstmal so Gefahr oder irgendwie, dann fühle ich mich irgendwie, weiß ich nicht, was die da besprechen und so. Und ist das jetzt wirklich so Männer, die sich so einigeln und sagen, so, und die da draußen, die können mich mal und Feminismus ist eklig.
Gibt es sicher auch.
So, nein, das, aber das ist ja voll schön, dass ihr sowas geschaffen habt, was dem so gar nicht entspricht. Wie kommen wir dahin, dass Männer das mehr machen? Weil ich wünsche mir das. Ich habe wirklich seit 2 Jahren überlege ich, okay, mache ich irgendwie so eine, das hört sich dann auch so blöd an, so eine Männer-Selbsthilfegruppe, wo sich Männer gegenseitig mal öffnen. Ich meine, das wäre doch, wie heißt es, gibt's die noch? Kann ich da mitkommen? Oder?
Die hat sich leider aufgelöst. Ich bin jetzt in einer anderen Gruppe drin. Das ist aber mixgeschlechtlich. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig für Männer und für Frauen auch, aber auch für Männer, einen Hafen zu haben, wo sie Dinge teilen können, die sie wirklich bewegen.
Ja.
Und die meisten Männer haben noch nicht mal einen engen Freund, wo sie alles teilen, wo sie sagen, ey.
Ich habe ganz viele Freunde, die sagen, die können das nur mit mir machen. Das ist echt krass. Und dann denke ich immer so, ja, aber wir sehen uns nur 5-mal im Jahr. Das kann doch nicht sein, dass du nur 5-mal im Jahr über deine Gefühle sprichst.
Deswegen lade ich auch so viel bei dir ab, falls du dich gewundert hast. Und du sagst, oh Gott, mein Rucksack ist immer so schwer, wenn ich von diesen Treffen wegkomme.
Nee, ist er ja gar nicht. Ich finde es ja dann gut. Da entsteht ja dann auch Nähe und so. Aber ich denke mir immer, die Armen, die sprechen nicht mit ihrer Partnerin darüber, die sprechen nicht mit Freunden, anderen Freunden, die sprechen nicht mit ihren Eltern. Wo bleibt das alles?
Das meistens ist krass. Im Schutzmantel der Wut.
Ja.
Ausgelebt in Aggression, in irgendwelchen Ausrastern, in nicht coolem Verhalten. Wo bleibt das? Es ist ja eine Energie, die gestaut ist. Ne?
Ja.
In letzten Endes auch kann das in Depressionen münden, in Angststörung, in Bluthochdruck. Wo bleibt das? In ganz, ganz vielen psychischen und auch körperliche Leiden werden damit mittlerweile in Verbindung gebracht. Also es bleibt irgendwo. Aber bleibt es da, wo wir es haben wollen, nämlich in der Qualität der Beziehung? Ziemlich sicher nicht. Und du hast gefragt, wie können wir das ändern? Indem wir selbst das leben, so wie es geht, in kleinen Momenten. Ne? Das heißt, auch mal zum Vater zu gehen und zu sagen, hey Papa, auch wenn du mir das nicht sagen kannst, ich merke, dass ich eine krasse Verbindung zu dir habe und ich liebe dich. Und ich bin sehr stolz.
Ich bin richtig stolz auf dich, Papa.
Ich bin stolz auf dich.
Nein. Beruflich hast du das richtig gerockt.
Ich wertschätze das, was du mir geben konntest.
Boah.
Auch wenn es nicht genug war.
Nein. Ich könnte das nicht sagen, ohne, da wir ja sofort anfangen zu weinen, könnte ich ja.
Und das gehört dann dazu.
Ja.
Und auch der Partnerin authentisch begegnen und zu sagen, was verletzt mich eigentlich? Und wo möchte ich von dir nicht gesehen werden, weil ich dann Angst habe, dass meine Männlichkeit irgendwie den Bach runtergeht? Wo ich mich klein fühle? Wo möchte ich von dir eigentlich nicht gesehen werden? Und das authentisch in eine Beziehung zu bringen und zu teilen, schafft krasse Nähe.
Sag mal ein Beispiel. Vielleicht aus persönlicher Erfahrung.
Ja, ich wollte immer nicht teilen, wenn ich was nicht hingekriegt habe. Ne?
Mhm.
Und ich bin letztes Jahr richtig in ein Loch gerutscht und habe mir relativ spät erst Hilfe geholt und habe auch mit meiner Ex-Freundin dann öfter geredet und die kam manchmal rüber einfach und das gab es vorher noch nie und hat mich einfach mal in den Arm genommen, wenn ich so richtig zerflossen bin in meiner Verzweiflung. Und ich habe da die Hilfe angenommen und habe gesagt, ey, kannst du mal rüberkommen? Wir wohnen in einem großen Haus zusammen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich gerade stehe. Und sie hat es mit offenen Armen gemacht. Ne? Also es ist nicht so, dass sich Menschen, wenn sie einem wirklich nahe sind, davor versperren und sagen so nicht, Freundchen, so will ich dich nicht sehen, sondern es ist eher so, dass sie darauf warten.
Ich überlege gerade, ob ich das jemals zu einer Person gesagt habe. Wenn ich so richtig lost war, dass ich das geteilt habe, ich glaube nicht.
Ja.
Weil ich schäme mich dann ja auch.
Genau. Und wir verkriechen uns eher in unserem Atomschutzbunker dann und sagen, innerlicher Rückzug. Statt Öffnung. Und du merkst, in dem Moment, wo du es aufmachst und zulässt, begegnest du dich an einem Ort, auf einem Feld, wo du eigentlich dann noch nie warst, aber wo richtig krasse Begegnung stattfindet. Wo du denkst so, ah krass, okay, so kann sich das Leben anfühlen. Das ist so ein Geschmack. Und das heißt nicht, dass du die anderen Qualitäten, die ja auch dazugehören, verlierst, ne, Grenzen setzen, auch mal durchzugehen durch eine Situation, aber du gewinnst eine neue Qualität dazu und bist mehr im Einklang. Und stell dir vor, was würde das aus unserer Welt machen, wenn wir mehr in diesen Qualitäten wären? Grenzen zu setzen, da wo es sein muss und Öffnung, da wo es auch sein muss. Ich glaube, unsere Welt wäre eine komplett andere. Wenn du dir anguckst, ne, in diesem ständig beschäftigt sein, was hat es aus unserer Welt gemacht und wo stehen wir gerade? Der Mensch wird sich mit diesem Verhalten selber abschaffen, über kurz oder lang. Und wir können das auch verändern auf emotionaler Ebene. das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich habe mich lange in meinem Leben gefragt, will ich was im Umweltsektor machen?
Mhm.
Und damit irgendwie Veränderung reinbringen oder will ich was im psychologischen Sektor machen? Und ich habe mich irgendwann für die Psychologie entschieden, weil ich sehr, sehr tief der Überzeugung bin, dass Menschen, die innerlich für sich ihre Themen erkennen, auf allen anderen Gebieten was anderes ins Leben bringen.
Du bist rangegangen an deine Berufswahl. Wie krass bist du denn? Ich habe gedacht, was soll ich studieren? Keine Ahnung, was studieren alle? Okay, studiere ich Jura.
Ich würde sagen, das war ein Reflexionsprozess, der immer wieder kam. Ne? Das war nicht und jetzt gehe ich los, jetzt mache ich's, Wanderstock und so, sondern ich nehme immer wieder Zeit, um zu gucken, wo gehe ich hin und wo möchte ich auch nicht hin. Und gleichzeitig gerate ich auch immer wieder in Situationen, wo ich denke so, fucking hell, wie bin ich hier hingekommen?
Okay, das ist interessant. Wie machst du das? Weil das fehlt mir absolut so ein Kompass.
Kennst du das Gefühl, wenn du an einer Sache dran bist und so richtig freudig motiviert bist?
So okay. Doch, Spaß. Ganz, ganz schwerlich kenne ich das. Zum Beispiel bei diesem Podcast.
Okay.
Ja.
Oder nach einem Gespräch, wo du denkst, alter Schwede,
ja,
da habe ich was erfahren. Irgendwie will ich da mehr. Das sind die Sachen, nach denen gehe ich ganz, ganz häufig. Das heißt, eigentlich hat sich so ein Riesenspaßding, was emotional immer tiefer wird, gebildet. Und gleichzeitig gucke ich immer wieder, was möchte ich in meinem Leben, was sind meine Werte? Und dafür nehme ich mir dann Zeit. Also ich habe einen Reflexionsprozess einmal im Monat, wo ich gucke.
Aber wie kommst du an deine Werte?
Wie ich an meine Werte komme?
Ist das jetzt eine blöde Frage, weil ich weiß überhaupt nicht so richtig. Meine Kinder, okay. Aber was sind sonst meine Werte?
Das merkst du immer in den Situationen, wo du damit kollidierst, wo es dir dann richtig schlecht geht.
Okay.
Also, wenn dein Wert Ehrlichkeit ist und du merkst so, hier warst du gerade nicht geradlinig in der Situation und du kriegst so ein richtiges Unbehagen, dann weißt du, Ehrlichkeit ist ein Wert. Wenn dein Wert Freiheit ist, ein ganz, ganz großer Wert von mir ist Freiheit. Und ich weiß noch nicht 100%, ob das Teil meiner Prägung ist, weil Freiheit ja auch Unabhängigkeit von anderen bedeutet oder weil ich einfach es liebe, frei entscheiden zu können. Wo gehe ich hin? Was möchte ich erforschen? Nicht von irgendjemandem sagen lassen müssen, hey, das machst du jetzt oder das machst du nicht. Ne? Also es ist Teil meiner Prägung und Teil meines originären Systems. Und das merke ich immer dann, wenn ich kollidiere damit. Und du kannst ja einfach mal eine ganz große Werteliste nehmen und gucken, was spricht dich an und die umzingeln. Und dann machst du eine Liste daraus, 20 entstehen, und dann sagst du, du machst eine hierarchische Liste, ist mir Punkt 2 wichtiger als 1. Und dann merkst du irgendwann, da kommst du auf 5, 6 Werte. Und dann fühlst du dich mal in die Reihen, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, fühlst du dich mal in die. Und dann merkst du, was deine Werte sind. Und das geht eigentlich relativ gut und easy.
Das schreibe ich mir auf.
Okay.
Wir kommen gleich nochmal in dem Bonusteil, ein bisschen vertiefend zur Gefühlsbereitschaft zu sprechen. Wir machen jetzt ein kleines Spiel. Ich sage jetzt ein paar Sätze, 5 Stück an der Zahl. Und du versuchst mal die möglichst knapp, ich weiß, das ist immer sehr undankbar, aber du bist Profi. Von dir erwarte ich, dass du das jetzt hier runterrockst.
Okay, Papa.
Zu vervollständigen. Dann bin ich auch stolz auf dich.
Das wäre sehr schön.
Dann nehme ich dich auch in den Arm und klopfe dir auf die Schulter.
Dann nehme ich dieses Ersatzgefühl von Stolz als Ersatzgefühl von Liebe.
Dann nimmst du es mit in den Tag und fühlst dich ganz.
Fühle ich mich ganz stolz.
Wir fangen an, okay?
Ja.
Bist du bereit?
Ja.
No pressure.
Sehr bereit.
Erster Satz. Du vervollständigst einfach nur. Ein richtiger Mann
darf seine Verletzlichkeit zeigen.
Stark. Gefühle wirklich zuzulassen bedeutet,
das innere Schleusentor aufzumachen und sich auch am Anfang damit unsicher zu fühlen.
Mein innerer Kritiker meldet sich am lautesten, wenn
ich scheitere.
Als Vater möchte ich meiner Tochter unbedingt mitgeben, dass
sie ein wahnsinnig wichtiger Mensch für mich ist, dass sie was wert ist, ohne was ins Leben zu rufen oder bringen.
Also immer wenn du das sagst mit deiner Tochter, da könnte ich auch wirklich, das ist so krass. Richtig schön. Danke. Die wichtigste Erkenntnis aus meiner Nahtoderfahrung, also du hattest diesen Unfall, die wichtigste Erkenntnis aus meiner Nahtoderfahrung war für mich?
Einmal, was wirklich für mich wichtig ist im Leben, was zählt, dass das Leben endlich ist, dass ich viele Dinge ändern möchte.
Wenn Männer ehrlich zueinander wären, würden sie zugeben, dass
Krieg scheiße ist.
Danke, Lukas. An dieser Stelle ist jetzt damit Schluss. Für alle, die noch tiefer in das Thema Gefühlsbereitschaft einsteigen wollen, vor allem in der Partnerschaft und wie man mit einem Partner umgehen sollte, der sich dann noch etwas schwer tut. Für die geht unser Gespräch jetzt weiter. Den Bonusteil findet ihr direkt unter dieser Folge. Bis gleich. Das war Männerwein heimlich für diese Woche. Wenn du die neueste Folge immer sofort hören möchtest, lad dir die Podimo-App kostenfrei runter. Es ist keine Registrierung oder Bezahlung notwendig. Die neuen Folgen erscheinen dort im kostenlosen Bereich der App. Diese Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes.